Herzlich willkommen zum Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Directors Academy, dem einzigen digitalen Portal für die Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Sie sind Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder Beirat und suchen nach einer effizienten Möglichkeit zur Weiterbildung? Dann probieren Sie Directors Academy doch einfach mal aus. Weitere Informationen finden Sie unter directorsacademy.de/demo. Den Link und weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes.
Uhr, liebe Videostreamer und Streamerinnen, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum 57. Folge des Podcasts für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale und multimediale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Weitere Informationen und die Möglichkeit, einen kostenlosen Test auf der Homepage von Directors Academy. Alle bisherigen Folgen können Sie jederzeit auf den üblichen Podcast-Plattformen anhören und auf dem YouTube-Kanal von Directors Academy auch nachträglich ansehen. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser Video-Livestream-Podcast-Reihe, die monatlich live bei LinkedIn ausgestrahlt wird. Wir zeichnen auf, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben in aller Ewigkeit erhalten. Unser heutiges Thema lautet Board of the professionelle Prozesse und Informationsversorgung als wichtige Erfolgsfaktoren. Heute mit unserem Gast, Herrn Professor Dr. Peter Henning. Herzlich willkommen, Herr Professor Henning. Wie geht es Ihnen?
Ja, lieber Herr Ruther, auch ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmenden von meiner Seite und ich danke Ihnen ganz herzlich für die freundliche Einleitung. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Ja, wie geht's einem kurz vor Weihnachten? Wie jedes Jahr um diese Zeit ist zum Jahresende noch einfach sehr, sehr viel zu tun. Der Kalender ist übervoll, aber es sind auch sehr viele angenehme Themen dabei. Insofern kurze Antwort, ja, es geht mir sehr gut.
Also, das ist doch alles wunderbar. Und wir freuen uns alle heute auf diese Sendung. Wir haben über 400 Anmeldungen, also sowohl das Thema als auch Sie, Herr Professor Henning, sind von großem Interesse. Und wer ist Professor Henning? Professor Dr. Peter Henning ist seit Juli 2024 diesen Jahres Partner bei Heads Ahead, einem Beratungsunternehmen, welches seit 2007 erfolgreich Führungspositionen der ersten und zweiten Ebene sowie Mandate im Mittelstand und in Konzernen besetzt und maßgeschneiderte Dienstleistungen im Bereich Board Consulting anbietet. Vorher war Herr Professor Henning viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der Deutschen Bank im Investmentbanking, im Vorstandsstab und in der Rechtsabteilung tätig. Und das ist der Hauptgrund, warum wir ihn eigentlich heute eingeladen haben, er baute dort als einer der ersten überhaupt in deutschen Unternehmen 2012 das vom Vorstand unabhängige Aufsichtsratsbüro auf, das er bis Ende 2020 dieses Aufsichtsratsbüro unterstützte und beriet den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, die Vorsitzenden der Ausschüsse und die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und trug so wesentlich zur Professionalisierung der Aufsichtsratsbüro. Aufsichtsratstätigkeit bei. Herr Professor Henning ist, wie ich immer so locker sage, Mr. Aufsichtsratsbüro. Nicht nur über 10 Jahre praktische Erfahrung, sondern auch unzählige Publikationen zum Thema Aufsichtsratsarbeit im Praktischen sind von ihm bekannt. Bereits 2005 zum Beispiel zum Aspekt Aufsichtsratssitzungen ohne Beteiligung des Vorstands. Das war vor 10 Jahren schon etwas sehr revolutionär. Er ist zudem Honorarprofessor für Corporate Governance an der Goethe-Universität in Frankfurt, Mitglied des Arbeitskreises externe und interne Überwachung der Unternehmung der Schmalenbach-Gesellschaft. Er ist Mitglied des Vorstandes des Arbeitskreises Deutscher Aufsichtsrat, liebevoll ADA genannt, und leitet dort den Fachausschuss effiziente Aufsichtsratsorganisationen. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Prüfung der Aufsichtsrat der Deutschen Börse und Mitglied der Kommission Governance Stewardship der DVA in Frankfurt. Außerdem ist er Mitherausgeber des Arbeitshandbuches für Aufsichtsratsmitglieder und der Zeitschrift Der Board sowie Autor zahlreicher Beiträge zum Aufsichtsrat und Vorstand. Es gibt wahrscheinlich niemanden in Deutschland, der mehr über Aufsichtsratsarbeit im Praktischen weiß als wie Professor Henning. Und demzufolge nochmal recht herzlich willkommen. Bevor wir aber zum Thema kommen, lieber Herr Professor Henning, Sie lieben Ihr Rennrad. Wie viele Kilometer sind Sie heute schon gefahren?
Ja, erstmal vielen Dank für die freundliche Vorstellung, Herr Ruther. Zum Rennrad leider, das Hintergrundbild bei mir heute ist ja viel schöner in Frankfurt als das Wetter draußen. Im Moment ist Schnee, Regen. Insofern, ich bin nur wenige Kilometer mit dem Stadtrad heute gefahren. Ist leider gerade November-Situation hier in Frankfurt. Ich glaube, da, wo Sie gerade sind, ist das Wetter deutlich besser.
Ja, da gibt's heute auf Ibiza gibt's nicht viel zu klagen. Das muss ich fairerweise sagen. Aber ich höre schon, Sie sind trotzdem gefahren. Das heißt, Sie sind kein Schönwetterkapitän. Sie fahren bei jeder Gelegenheit. Sie sind jetzt seit Sommer diesen Jahres Partner bei Head to Head. Lieber Herr Henning, erzählen Sie uns in zwei Sätzen, was ist Head to Head und warum gehen Sie in den Beraterberuf? Warum lieben Sie den Beraterberuf so gerne?
Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt und haben Head to Head schon vorgestellt. Also wir besetzen Führungspositionen der ersten und zweiten Führungsebene, auch Aufsichtsrats- und Beiratsmandate. Nicht nur im Konzern, sondern auch im Mittelstand und bei Non-Profit-Organisationen. Einen besonderen Wert legen wir dabei eben auf persönliche und ganzheitliche Beratung unserer Kunden. Und ich habe da jetzt im Sommer übernommen den Bereich, der neu ist, Board Consulting. Dazu gehören nur mal so zusammengefasst Themen wie systematische Nachfolgeplanung. Habe ich viel auch von der anderen Seite in den letzten Jahren gemacht. Effizienzprüfung des Aufsichtsrats. Die Effizienzprüfung kann ein wichtiger Impulsgeber sein für eine verbesserte Aufsichtsratsarbeit, auch was die Nachfolgeplanung angeht. Und da kann ein echter Mehrwert entstehen. Was wir auch machen, strukturierte und ganzheitliche Onboarding-Programme, sowie auch das Coaching von Aufsichtsratsvorsitzenden. Und last but not least, das Thema Aus- und Fortbildung. Sie haben die Deutsche Börse schon gesagt und zusammen mit der Management Alliance, Gabriele Bornemann, haben wir eine Partnerschaft, was Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern angeht. Was mir da sehr viel Spaß bei macht, Herr Ruther, ist die Arbeit mit faszinierenden Menschen. Das kann man immer nur wieder sagen und man nimmt immer auch wieder für sich selber was mit.
Das sage ich auch immer. Es gibt nichts Faszinierenderes als Aufsichtsrats- und Beiratspersönlichkeiten. Kommen wir zu unseren Zuschauern und Zuhörern. Sie wissen immer, am Anfang gibt es eine Interaktion. Ich frage Sie etwas und ich möchte Sie bitten, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, diese Frage kurz zu beantworten. Diesmal kann man es mit ein bis zwei Worten beantworten. Die Frage ist relativ einfach. Wir reden heute über den Board of the Future. Mich interessiert aber jetzt gerade the Board of Today und die konkrete Frage: Was ist die größte Schwäche des Board of Today? Also die aktuelle Aufsichtsratsarbeit heutzutage. Was ist die größte Schwäche? Bitte nur in ein bis zwei Worten antworten. 4, 3, 2, Sendeknopf drücken. Und jetzt sehen wir alle mit dem linken Auge im Chat, was Sie schreiben und können das uns nachher alle nochmal in Ruhe anschauen. Aber jetzt sind wir schon mitten bei dem Thema Board of the Future, professionelle Prozesse und Informationsversorgung als wichtige Erfolgsfaktoren. Herr Professor Henning, wie definieren Sie denn Board of Today und was ist aus Ihrem Erfahrungsblickwinkel die wesentlichste Schwachstelle des Board of Todays?
Also es gibt ja auch Stärken, aber wir sprechen jetzt erstmal über die Schwachstellen. Ich glaube, im deutschen System ist es die Informationsasymmetrie zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, die wir so aus dem angelsächsischen einstufigen System zumindest auf den ersten Blick nicht kennen. Und was man dann als Folge merkt, ist eben, dass diese Schwachstelle durch weitere, immer wieder neue gesetzliche Vorgaben, Regulierung etc. versucht wird, ausgeglichen zu werden. Dadurch entstehen halt sehr, sehr viele gesetzliche, rechtliche oder auch formale Anforderungen. Der Aufsichtsrat ist halt ein bisschen weiter weg als der Vorstand von vielen Themen. Man sieht das auch in der Praxis bei vielen Unternehmen, ich will jetzt keine Namen nennen, wo es nicht so gut funktioniert hat und der Aufsichtsrat eben nur Informationen bekommt, wenn auch der Vorstand diese Informationen kennt. Und das zweite Thema würde ich sagen, man sitzt unter einem runden Tisch, große Aufsichtsräte, 20 Mitglieder, plus ein großer Vorstand, plus weitere Themen. In dieser großen Runde können wirklich wichtige Themen nicht so befriedigend behandelt werden und diskutiert werden. Deshalb sehen wir immer mehr Ausschüsse in den Aufsichtsräten. Früher war das eher eine Ausnahme. Der Prüfungsausschuss ist sicherlich der bekannteste. Aber ich kenne jetzt auch Unternehmen, die haben bis zu 8 Ausschüsse gebildet. Darüber hinaus kommen viele verschiedene Ausschussvorsitzende dazu. Auch das ist vielleicht schon ein bisschen overdone und das Pendel schwingt vielleicht auch wieder in eine andere Richtung zurück. Aber das vielleicht zusammengefasst, Informationsasymmetrien.
Ja, wobei natürlich dann ist das die externe Informationsasymmetrie zum Vorstand hin zwischen Aufsichtsrat und dann natürlich auch umso mehr Ausschüsse ich habe intern in meinem Gremium. Bei 8 Ausschüssen, wie wollen man sich da gegenseitig informieren, bin ich sofort bei Ihnen. Wir reden ja immer gerne über Effizienz und Effektivität, auch wenn die wenigsten den Unterschied immer wissen. Ich merke mir das immer so, das eine heißt, die richtigen Dinge tun und das andere heißt, die Dinge richtig tun. Und idealerweise ist es dann ja, die richtigen Dinge richtig tun. Und was sind denn diese 2, 3 konkreten Auswirkungen jetzt aufgrund der Informationsasymmetrie und der, sage ich mal, erhöhten Schwierigkeit der Information und der Kommunikation untereinander?
Also bleiben wir vielleicht mal bei der Ausschussbildung. Wenn Sie mehrere Ausschüsse haben, Sie sind ja als Aufsichtsratsmitglied nicht in allen Ausschüssen dabei, das wird auch nicht sehr viel Sinn machen, dann hören Sie aus den Ausschüssen dann in der anschließenden Plenumssitzung. Wenn Sie sich vorstellen, das geht relativ schnell, die Plenumssitzung ist rein zeitlich schon nicht eine Woche später, sondern aus logistischen Gründen meistens in der gleichen Sitzungswoche, man macht Sitzungsblöcke und dann geht das relativ schnell, dass sie daraus Berichte bekommen. Die Sitzungsprotokolle liegen auch noch nicht vor, schriftliche Sachen meistens auch nicht. Und dann habe ich mit Aufsichtsräten gesprochen, die sagen, ich fühle mich so ein bisschen mehr mittlerweile als Aufsichtsrat zweiter Klasse, wenn ich in dem oder dem Ausschuss nicht dabei bin. Das hat dann dazu geführt, was ja auch möglich ist, dass man als Gast an Ausschüssen teilnimmt, als Aufsichtsratsmitglied, dem man nicht angehört. Dann werden die Ausschüsse wieder größer. Und die Diskussion fängt von vorne an. Dann sieht man natürlich auch, dass verschiedene Ausschüsse überlappende Themen haben. Wir haben so das Thema ESG, Strategieausschüsse, Prüfungsausschüsse. Da wird dasselbe Thema aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich behandelt. Da ist auch die Frage der Effizienz und der Effektivität. Und dann nehmen die Informationsasymmetrien meines Erachtens wieder zu. Und auf der anderen Seite muss man auch den Vorstand ein bisschen in Schutz nehmen. Der hat ja unheimlich viele Unterlagen mittlerweile vorzubereiten mit seinen Mitarbeitern, dann für viele Sitzungen. Das ist auch ein Riesenaufwand und nicht nur das Sitzen des Vorstands in den vielen, vielen Ausschusssitzungen. Auch da ist der Zeitaufwand größer und da ist die Frage, ist das noch effizient?
Ja. Und also erstmal die Frage, in welcher Form die Informationen verdichtet werden können, damit sie auch, sage ich mal, handbar werden, lesbar und verständnisbar werden. Und bei den Ausschüssen, glaube ich, ist das die große Erfordernis, dass wir dann heutzutage auch blitzschnell die Ergebnisse festhalten in schriftlicher Form, dass man sie auch vernünftig weiter kommunizieren kann. Und die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder müssen sich im Prinzip, glaube ich, auch zwischen den jeweiligen Sitzungen in ihren Kalendern auch Lese- und Nachdenkenzeiten reservieren, weil es nützt ja nichts zu sagen, okay, jetzt kommt der Bericht, aber jetzt habe ich keine Zeit, die 15 Seiten zu lesen, geschweige denn, dass ich sie dann verstehe. Ist denn jetzt mal den Blick, wenn wir den nach vorne machen, Board of the Future, wie würden Sie denn einen Aufsichtsrat, jetzt sagen, nehmen wir mal das Jahr 2030, wie würden Sie das beschreiben? Haben wir da diese 2 Schwächen, zum Beispiel mit KI, mit schneller Protokollierung, besserer Zusammenfassung etc. Haben wir das dann gemeistert oder wie sehen Sie The Board of the Future im Jahr 2030?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also es sind noch, ich sag mal jetzt 5 Jahre hin. Ich könnte jetzt an Ihrer Fragestellung mir überlegen, Board of the Future, so heißt ja auch der Podcast heute. Wir kennen das einstufige Board-System. Vielleicht haben wir im Jahr 2030 gar kein einstufiges System mehr, sondern man sieht ja die Entwicklung aus dem angelsächsischen Rahmen. Die Investoren werden internationaler, die Aufsichtsratsmitglieder in Deutschland, viele kommen aus dem einstufigen System. Und wenn man mit denen diskutiert, sind sie manchmal erstaunt. Also wenn ich jetzt mal ganz breit denke, könnte man natürlich sich auch die Frage stellen, gleichen wir uns von der Governance in Deutschland an, kann dann tatsächlich nur, wie Ihre Fragestellung implementiert, nur noch ein Board und nicht mehr zwei Gremien bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. Das wird sich, glaube ich, zeigen. Wir sehen ja jetzt schon so einzelne Elemente aus dem einstufigen System. Ich finde die Trennung Leitung und Überwachung sehr, sehr hilfreich auf der anderen Seite. Ist auch eine Voraussetzung für Mitbestimmung, die wir in Deutschland haben. Und auch die kann sehr, sehr gut funktionieren und funktioniert auch ganz häufig. Vielleicht deshalb ein paar andere Gedanken. Sind Sitzungen eigentlich noch das Richtige, wie die Arbeit des Aufsichtsrats sein sollte? Der Vorstand arbeitet ja auch nicht in Sitzungen, der hat so alle 2 Wochen seine Vorstandssitzung, aber das ist ja nicht der wesentliche Teil der Vorstandsarbeit. Wir wissen auch, Aufsichtsrat ist Nebentätigkeit. Insofern würde ich das eher mal ein bisschen breiter aufmachen. Aber natürlich kann man mit KI, wie Sie es gerade schon ansprechen, einige Sachen ausgleichen mit moderner Technik. Effizienz kann man auf jeden Fall dadurch gewinnen.
Ja. Also ich meine, es ist ein interessanter Gedanke, ob wir vom Two-Tier-System zum One-Tier-System vielleicht doch nochmal in Deutschland kommen, was dann ja auch automatisch bedeuten würde, wir müssen die Anzahl der Köpfe im Aufsichtsgremium reduzieren, beziehungsweise im dann One-Tier-System, die diese Aufgabe übernehmen, weil, Sie haben es gerade gesagt, wenn ich einen 20-köpfigen Aufsichtsrat habe, der stößt vielleicht auf einen 5-köpfigen Vorstand. Das kann ja auch nicht richtig sein, weil da muss ein Vorstand mit 4 Aufsichtsräten regelmäßig kommunizieren im Durchschnitt, muss ein Vorstand für 4 Aufsichtsräte die Berichte bringen. Das ist etwas, was wir, glaube ich, in Deutschland im Moment mit diesem Expertentum, wo wir sagen, für jede Kuh, die wir es durchs Dorf treiben wollen, wollen wir einen Experten haben im Unternehmen. Im Moment die falsche Richtung. Und vielleicht besinnen wir uns und kommen da wieder in die Richtung. Könnten wir denn, sage ich mal, ohne dass wir das One-Tier-System einführen, in die Richtung laufen der Effizienz und der Effektivität von einem solchen One-Tier-System in einem Two-Tier-System?
Also lassen Sie mich noch gerne auf das Expertentum zurückkommen, weil da sprechen Sie ein wichtiges Thema, finde ich, an. Also der ESG-Experte ist im Moment noch in aller Munde. Wir haben mal angefangen mit dem Finanzexperten, dann kamen die IT-Experten, der HR-Experte, der Vergütungsexperte, den es in der Bankenwelt, wo ich herkomme, im KWG ja auch gibt. Ja. Ich bin da nicht so ein großer Fan. Ich glaube, man braucht als Aufsichtsratsmitglieder erstmal Generalisten. Und dann sollte man zusätzliche Fachkenntnisse haben und Generalisten verfügen insbesondere über Board-Expertise und Erfahrung. Das finde ich sehr wichtig. Zeitliche Verfügbarkeit ist auch wichtig. Also Expertentum müssen wir uns wirklich fragen, macht das so viel Sinn? Weil man merkt dann, dass bei bestimmten Themen der Fachexperte gefragt wird, aber die Zusammensetzung macht es am Ende des Tages. Den Finanzexperten finde ich sehr gut. Aber schon den IT-Experten, der nicht dieses generalistische Thema Kenntnis hat, sehe ich ein bisschen kritisch. Beim One-Tier-System, wir haben jetzt bei Wirecard gemerkt, dass FISC, dass man da eben diese Informationsasymmetrien auch gesehen hat und eben eingeführt hat, lieber Aufsichtsrat, lass dich nicht nur vom Vorstand informieren oder zumindest über den Prüfungsausschussvorsitzenden, kannst du auch direkt auf bestimmte Mitarbeiter zugehen, die dem Prüfungsausschuss zuarbeiten auf der ersten Führungsebene. Das finde ich einen grundsätzlich sehr, sehr guten Weg. Den kennen wir in der Bankenwelt im KWG schon länger, denn da ist es sogar im Gesetz vorgesehen. Das ist jetzt sozusagen über den Prüfungsausschuss für alle börsennotierten Unternehmen ja auch möglich. Da muss man am Ende dann nur darauf achten, dass es dann nicht wieder andere Informationsasymmetrien gibt, wenn außerhalb der Sitzung da viel passiert. Insofern, glaube ich, muss man gucken, dass man die Agenda entsprechend aufsetzt. Wir haben das mal diskutiert noch in meiner alten Funktion. Da haben sie also ein Top 1 immer auf der Agenda gesetzt und haben gesagt, Bericht des Vorsitzenden, sowohl bei den Ausschüssen wie im Plenum, wo dann entsprechend der Vorsitzende auch berichtet, was seit der letzten Sitzung passiert ist, an wesentlichen Themen, die wirklich Aufsichtsratsrelevanz haben und die dann nicht nachfolgend sowieso auf der Agenda stehen, so dass man tatsächlich versucht, die Informationsasymmetrien zu verringern und gleichzeitig aber eine bessere Informationsbasis zu haben.
Ja, und es kommt dann auch auf den Stil drauf an, wie man natürlich miteinander umgeht und kommuniziert. Wenn man das klassisch so macht, dass der Vorstand einen schriftlichen Bericht macht über 25 Seiten oder entweder Word oder PowerPoint, dieses schickt er an die Aufsichtsratsmitglieder, die lesen das, dann kommt die Sitzung, dann trägt der Vorstand die 25 Seiten vor, dann sind alle eingeschlafen, dann kommt keine Diskussion, weil irgendwie sind alle müde schon. Das ist ja nun der absolute Old-Stil, weil wenn ich 20 Seiten zur Verfügung stelle und nicht jeder sie gelesen hat, muss man sie nicht vortragen. Dann kann man im Prinzip sofort in die Diskussionsrunde gehen und sagen, wer hat welche Frage und welchen Aspekt, den es dann zu diskutieren gibt. Ich glaube, das ist dann wieder die Umsetzung im Praktischen mit den richtigen Leuten, die den richtigen Kommunikationsstil anwenden. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Herr
Ist
Rutter,
es
da sprechen Sie, genau, da sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema an. Ich sage mal, gerade bei kritischen Themen, wenn ich jetzt Vorstand wäre, würde ich mich ja freuen, wenn ich die ganze Zeit, die ich für diesen Tagesordnungspunkt habe, für meine Präsentation haben könnte. Ich habe mal irgendwo schriftlich auch mal niedergelegt. Also so dieses begleitete Vorlesen von PowerPoint-Folien, das ist auf jeden Fall in der Sitzung zu vermeiden. Man muss vorher ganz klar sagen, da darf höchstens noch mal ein Update es geben. Sitzungsunterlagen sollten idealerweise 2 Wochen vor der Sitzung zur Verfügung stehen. Sie haben es vorhin schon gesagt. Man hat ja auch noch ansonsten einen vollen Kalender und kann sich nicht eine Woche lang freinehmen für die einlaufenden Sitzungsunterlagen. Und deshalb ist wichtig, dass man sie vorbereitet hat und dass man ganz schnell in die Diskussion kommt mit dem Vorstand. Der Vorstand vielleicht nur ganz kurz nochmal zusammenfasst, weil es in den letzten 2 Wochen zu dem Thema an Updates notwendig ist. Und dann diskutiert man eben. Und wichtig ist aber, die Vorbereitung, dass diese Aufbereitung der Sitzungsunterlagen einem bestimmten Template folgt, dass man nicht erstmal 30 Seiten durchlesen muss und dann sich überlegt, ja, was sind denn die wichtigen Themen dieser Unterlage eigentlich? Da habe ich viele Diskussionen gehabt. Es hat sich irgendwann so herauskristallisiert, mal bei einem Aufsichtsrat auch. Wir teilen das in 3 Abschnitte. Den Hauptteil, wie man es so kennt, davor machen wir eine Executive Summary, wo auch schon draufsteht, war das Thema schon mal im Aufsichtsrat, ist es eine Wiedervorlage, brauchen wir dafür einen Beschluss, der da genau formuliert ist. Diese Summary sollte dann maximal 1,5 Seiten sein. Aber es gibt auch Aufsichtsräte, gerade aus dem eintufigen System, aus dem Angelsächsischen, denen sind häufig sogar noch die Sitzungsunterlagen zu kurz, weil sie es anders eben kennen. Da kann man dann halt noch einen Anhang machen mit der Betonung. Das geht noch mal viel, viel tiefer. Aber das müssen Sie nicht unbedingt lesen, weil da wird nicht in der Fußnote was drinstehen, was später mal relevant wird. Also ich glaube, auch da kann man noch mal sehr genau abstimmen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, wie man effizienter werden kann.
Ja, und da sind natürlich heutzutage die Möglichkeiten mit digitalen Datenbänken, mit geschützten Räumen, wo ich all solche Informationen reinstellen kann, wo jedes Aufsichtsratsmitglied nach seinen Bedürfnissen und Gusto drin rumstieren kann, sicher sehr hilfreich. Ich würde aber gerne noch mal eine Nachfrage haben, was wir gerade oder was Sie gerade erwähnt hatten. Die eine Frage ist Expertentum. Ja oder nein? Und das andere, Ausschüsse, Anzahl, viel oder wenig. Jetzt ist ja die Gefahr, dass umso mehr Experten ich im Gremium habe, umso mehr Ausschüsse ich im Gremium habe, die Gesamtverantwortung atomisiert wird und das in die einzelnen Ausschüsse und in die Experten geht. Und wenn der Experte Router sagt, das ist schon richtig, dann nicken alle anderen, weil sie sagen, der ist ja Experte, der war im Ausschuss, der will es wissen, ich kann es ja nicht wissen. Wie geht denn das mit der Gesamtverantwortung eines Gremiums zukünftig weiter?
Also natürlich haftet, so sagen es ja die Juristen, auch der Finanzexperte etwas höher, weil er muss sein Sonderwissen einbringen. Und ich will es aber nicht unter den Haftungsaspekten sehen. Also zwischen Ausschuss und Plenum sehe ich eher noch ein anderes Thema. Wir haben viele Themen, angefangen vom Jahresabschluss, aber bis zur Vergütungsthemen, die mittlerweile vorbereitenden Ausschüssen diskutiert werden, wo dann gesagt wird, bei diesen beiden Themen auch ein Gesetzes steht, beschließen darf aber nur das Plenum. Und dann haben Sie im Ausschuss das hoffentlich intensiv diskutiert und haben dann einen Empfehlungsbeschluss an das Plenum. Dann ist relativ wenig Zeit zwischen der vorbereitenden Ausschusssitzung und dem Plenum, sodass man das eigentlich gar nicht nochmal echt überarbeiten kann. Das Timing ist eng. Und das Plenum wiederum, wie Sie es gerade sagen, verlässt sich dann nicht nur auf die Experten in diesen Ausschüssen, sondern auf die ganzen Empfehlungen des Ausschusses. Da sehe ich ein gewisses Risiko. Nehmen Sie mal den Jahresabschluss. Es gibt umfangreiche Prüfungsberichte des Abschlussprüfers. Der Prüfungsausschussvorsitzende sagt im Plenum, wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Aber selber beschlossen haben wir im Ausschuss nicht, weil die Verantwortung liegt ja im Plenum. Und das Plenum sagt umgekehrt, na, der Ausschuss, der wird das schon richtig gemacht haben. Ich bin jetzt nicht jede Seite des Abschluss des Prüfungsberichtes genau durchgegangen, habe dann auch gar nicht mehr so viel Fragen, weil ich habe noch viel zu viele andere Themen mit den anderen Agendapunkten. Da sehe ich eine gewisse Gefahr eben auch, dass man sich zu sehr auf andere verlässt, weil es ist schon notwendig als Aufsichtsrat, und Sie haben die Gesamtverantwortung angesprochen, wirklich auch alle Themen zu durchdringen und dann wenigstens im Plenum Zeit zu haben, auch die Ausschussvorsitzenden oder die Mitglieder intensiv befragen zu können, bevor dann der Beschluss kommt.
Ja, das erinnert mich immer an meine alte Zeit, wo ich als Wirtschaftsprüfer bzw. Jahresabschlussprüfer in den Aufsichtsratssitzungen den Jahresabschluss vorgestellt habe, wo ich dann immer als persönliche Empfehlung an die anwesenden Aufsichtsräte gesagt habe, bitte nehmen Sie jetzt meinen Prüfungsbericht in die Hand. Machen Sie Knicks rein, schreiben Sie Fragezeichen willkürlich irgendwo hin, klicken Sie es, gießen Sie Kaffee drüber und dann legen Sie ihn in den Schrank. Dann können Sie hinterher wenigstens behaupten, Sie hätten den gelesen, den Prüfungsbericht, bevor Sie jetzt abgestimmt haben. Weil das haben Sie natürlich immer gesehen als Wirtschaftsprüfer in den Aufsichtsratssitzungen, dass bei den 90% der Leuten ihr Prüfungsbericht immer noch jungfräulich ungelesen vor dem Platz lag.
Aber Herr Rutter, wenn ich Sie da gerade unterbrechen darf, Sie haben gerade die modernen Datenräume angesprochen, da gibt es das natürlich nicht mehr.
Doch, das
aber geht. Aber die Datenräume haben dann wieder einen anderen Nachteil. Da wird genau minutiös festgelegt und derjenige, der Administrator eines solchen digitalen Datenraums für den Aufsichtsrat ist, weiß das. Wann hat welches Aufsichtsratsmitglied welche Unterlage geöffnet? Also das wäre auch immer meine Empfehlung. Öffnen Sie wenigstens die Unterlagen rechtzeitig vor der Sitzung. Nicht, dass das irgendwann mal nachweisbar ist, aus welchen technischen Gründen auch immer es nicht geklappt haben mag, dass das leider nicht so richtig vorbereitet wurde. Das ist eine Gefahr bei all diesen schönen Digitalisierungsthemen, die Sie auch gerade schon angesprochen haben.
Ja, und Sie müssen dann als Aufsichtsratsvorsitzenden dafür sorgen, dass auch regelmäßig der Administrator Bericht erteilt, ganz emotionslos, wer hat wann, was, wie lange gelesen, weil das motiviert ganz gewaltig in das Team hinein. Aber da sind wir schon bei technischen Themen. Können Sie uns 2, 3 Tipps geben für die Zuschauer und Zuhörer, welche technologischen Innovationen, Digitalisierungstools etc. eigentlich heute schon Standard sind bei einer guten Corporate Governance Arbeit?
Also Sie haben, ich sag mal selbstverständlich schon, weil es viel zu viele Unterlagen gibt, die werden nicht mehr per E-Mail verschickt, das geht schon von der Größe der Attachments nicht. Sie haben digitale Boardräume, die kennen wahrscheinlich alle hier im Podcast, wo man dann die Daten runterladen kann, wo man auf dem iPad digital seine Anmerkungen machen kann. Auch da stellt sich natürlich immer die Frage, wer sieht die digitalen Anmerkungen dann als Administrator im Unternehmen? Muss man auch aufpassen, aber die Themen werden auch diskutiert. Sie können KI nutzen für viele Themen. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal ins Detail mehr drauf zu sprechen, weil so die Board-Datenräume, die ersten, die es so in Deutschland gab, ich will jetzt keine Werbung machen, aber Brainloop waren mal die ersten und damit habe ich auch viel gearbeitet. Das war schon mal ein riesengroßer Fortschritt. Heute sieht man aber auch neue digitale Möglichkeiten, was Boardräume angeht, auch gleich für die Ablage und für die Dokumentation der Aufsichtsratsarbeit. Da wird viel schon KI genutzt. Ich glaube, da sind wir noch auf einem Weg. Genauso wie bei zweisprachigen Boardräumen. Ich sag mal, viele Unterlagen brauchen Sie auf Deutsch und Englisch. Wenn Sie ein wunderbares Übersetzungsprogramm haben, die sind mittlerweile nahezu perfekt, dann können Sie in Deutsch und Englisch die Unterlagen gleich lesen, weil das war in der Vergangenheit häufig auch noch ein Problem, dass mir deutsche Aufsichtsratsmitglieder gesagt haben, Mensch, ich brauche jetzt mal das englische Original, die Übersetzung verstehe ich nicht so richtig ins Deutsche. Und der nächste Punkt ist vielleicht noch Simultandolmetscher, die man auch in Sitzungen ganz häufig benötigt, wegen der Internationalisierung. Auch da stelle ich mir vor, dass wir mit KI und Übersetzungsprogrammen auch, Sie haben dann Knopf im Ohr, wirklich viel, viel bessere Möglichkeiten noch haben, auch live in der Sitzung Anmerkungen zu machen, egal in welcher Sprache das ist.
Ja. Also ich kann an allen potenziellen Mandatsträgern und Trägerinnen nur empfehlen, machen Sie sich rechtzeitig fit mit den jeweiligen Programmen. Und Brainloop wurde schon genannt. Schauen Sie auch bei Diligence rein, bei Lumion, bei ITGuard und wie sie alle heißen. Die kann man alle kostenlos vorher schon mal üben, weil es gehört ja als Gremiumsmitglied dann auch dazu, wenn man dann in ein solches Gremium berufen wird, dass man diese Themen auch beherrscht und nicht dann erst noch Stunden am Üben muss. Wenn jetzt Herr Professor Henning, jetzt der ein oder andere unserer Zuschauer und Zuhörer das Gefühl hat, na, bei mir sind die Prozesse noch nicht so professionell wie jetzt gerade aufgeführt, was kann ich denn tun, um meine Binnenorganisation zu verbessern in meinem Gremium? Was für 2, 3 praktische Tipps geben Sie uns mit, wie wir uns verbessern sollen?
Also einen hatte ich ja auch schon gesagt, also nämlich die Berichte, die man bekommt, dass man da auch drauf hinwirkt. Und es gibt ja immer eine Funktion in jedem Unternehmen, die mit dem Aufsichtsratsmitgliedern kommuniziert. Man möchte ja nicht alles immer nur mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden machen, aber der wäre natürlich der Prädestinierte dafür zu sagen, wir brauchen eine Standardisierung, klare Vorgaben zur Struktur der Berichte. Und dann ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, da schon effizienter zu werden. Ich habe vorhin schon gesagt, auch der Informationsfluss zu Führungskräften unterhalb des Vorstands wäre noch ein Thema, was man in diesem Kontext aufnehmen könnte. Genauso wie man die Agenda für die Aufsichtsratssitzung vielleicht so strukturiert. Ich habe es vorhin gesagt, am Anfang so ein Bericht des Vorsitzenden der Sitzung, der nochmal berichtet und am Ende vielleicht auch eine Executive Session, wo man dann direkt die Fragen aufnehmen kann und sagen kann, haben wir in der Sitzung alles genau besprochen? Ist was offen geblieben? Brauchen wir eine Wiedervorlage für die nächste Sitzung? Und weil Sie es schon angesprochen haben, Herr Ruther, es ist natürlich auch wichtig, ganz nah an den Aufsichtsratsmitgliedern sein zu dürfen. Wo drückt der Schuh? Brauchen Sie ein iPad vom Unternehmen? Brauchen Sie eine E-Mail-Adresse vom Unternehmen? Weil das Thema Vertraulichkeit ist auch ein hohes Gut, Verschwiegenheit. Vieles läuft mittlerweile über Videokonferenzen, ist auch sehr viel sinnvoller. Ich halte aber auch viel von Präsenzsitzungen. Es sollten nicht nur wie in Corona-Zeiten alles digitale Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen sein. Aber dass man auch da sagt, da kann man Effizienzgewinne machen und sagen, die und die Sitzung, wenn kein besonderes, intensiv zu diskutierendes, auch sehr sensibles Thema auf der Agenda steht, kann man sich halt auch öfter mal digital treffen. Aber auch mal und außerhalb der Sitzung, in Workshops etc. Themen vorantreiben. Und dann würde ich noch sagen, immer mal wieder auch hinterfragen, ist die Anzahl der Ausschüsse gerade richtig, die Besetzung, die Themen. Da ist viel, viel passiert, aber ich glaube, man könnte auch manche Ausschüsse ab und zu mal wieder zusammenlegen, so wie ich das auch öfter jetzt erlebt habe.
Ja, ich würde gerne unterstreichen den einen Halbsatz, den Sie gesagt haben, Sicherheit, Vertraulichkeit. Ich glaube, die Themen Cybersecurity, die wir grundsätzlich in den Unternehmen diskutieren, aber für die großen Themen, habe ich das Gefühl, dass das gelegentlich ein bisschen vergessen wird an der Schnittstelle zur Richtung Aufsichtsgremien. Also wie landen die Informationen beim einzelnen Gremiumsmitglied? Sind sie dort noch vertraulich? Wie kann man dort gehackt werden, etc.? Also ich glaube, das ist das eine, was man ausweiten sollte. Und einen anderen Aspekt, ich würde schon sagen, ja, ich gebe Ihnen recht, standardisierte Prozesse, die vorher diskutiert sind, klares Rollenverständnis, damit jeder weiß, wann er was wie machen muss, ist prima, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Unternehmen eigentlich immer mehr im Krisenmodus sind, weil sie nur noch außergewöhnliche Krisen und Situationen managen müssen, da tue ich mich ja schwer mit standardisierten Prozessen. Früher hat man gesagt, das Schönste ist 4 Termine im Jahr vorgeben, die 4 Agenten vorgeben, die Agendas vorgeben. Im Frühjahr diskutieren wir den Jahresabschluss, im Herbst diskutieren das nächstjährige Budget etc. Aber wie gehe ich denn mit standardisierten Prozessen um, wenn ich damit außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, Krisensituationen managen muss?
Komm ich wieder, Herr Ruther, auf das Thema Informationsasymmetrien. Der Vorstand ist natürlich viel früher mit wichtigen Themen informiert, diskutiert sie. Dafür brauchen Sie einen guten Aufsichtsratsvorsitzenden und gute Prozesse. Ich habe ja eben auch schon angesprochen, man kann Workshops machen, man kann digital ganz schnell mal Updates geben, man kann auch schriftlich Themen verteilen. Aber einfach mal eine halbe Stunde wird für jeden Aufsichtsrat die Möglichkeit sein, mit dem Vorstand bei einem aktuellen Thema, Sie haben gerade schon das angesprochen, es gibt gerade sehr, sehr viel Wandel, zu sagen, auch außerhalb dieses Sitzungsplans, der nicht nur ein Jahr, sondern häufig schon 2 Jahre vorher verabredet wird, für einen kurzen Moment mal sich zusammen zu telefonieren und ein Thema zu diskutieren. Im Zweifel geht das auch am Wochenende, wenn die Kalender ansonsten voll sind. Und dann geht es eben digital. Deshalb ist es sehr, sehr hilfreich, wenn Sie von dem Unternehmen Geräte zur Verfügung gestellt bekommen, die eben genau das Thema, was Sie ansprechen, nämlich die Sicherheit auch sicherstellen. Weil Sie sind ja selber als Aufsichtsratsmitglied dafür verantwortlich, dass Ihre Geräte sicher sind. Und die wenigsten Personen wissen tatsächlich, mein privates iPhone, mein privates iPad, ist das nicht schon längst gehackt worden oder auch nicht? Großunternehmen stellen Ihnen dazu was zur Verfügung, was sogar ein anderes Betriebssystem von Apple hat, so kenne ich das. Weil das wird immer wichtiger, bei der Deutschen Bank war es dann früher auch so und ist immer noch so, dass sie die privaten Geräte nicht mit in den Sitzungsraum nehmen durften, genau vor diesem Hintergrund. Häufig wird unterstellt, dass da Aufsichtsräte gerne mit der Presse oder anderen sprechen. Das Thema Leakages ist ein Thema. Aber ich sage auch manchmal kann das auch ganz anders gewesen sein, weil jedes iPhone, was mit in die Sitzung genommen wird, hat ein Mikrofon, eine Kamera. Ich will da nichts unterstellen, aber ich habe einfach zu viel Fantasie, dass das möglich ist, weil die Unternehmen und viele deutsche Unternehmen haben so spannende Betriebsgeheimnisse und Strategien, da würde schon gerne mal jemand anders zuhören.
Wobei ich denke, das ist jetzt heute schon hoffentlich überall Selbstverständlichkeiten, dass man in Sitzungen, wo es um interessante Vertraulichkeiten geht, keine privaten Endgeräte mehr mit reinnimmt und, und. Aber nochmal zurückzukommen zu den standardisierten Prozessen. Ich glaube einfach, dass man die standardisierten Prozesse einfach auch auf Krisenmodus einstellen kann und einrichten kann. Man kann ja sagen, dass man sagt, man hat die und die festen Termine und wir legen Notfalltermine fest. Wenn irgendetwas ist, dann ist es immer, ich erinnere mich, bei Daimler war das immer so, weil das immer am nächsten Tag in der Zeitung stand, war immer Sonntagabends, war immer Krisensitzung. Da kam man physisch zusammen nach Stuttgart. So, und das kann man ja auch, wie man sonstige Krisensituationen standardisieren kann vorher in der Lösungsprozess. Aber lassen Sie uns mal ein bisschen weg von den Systemen und Prozessen, sondern mehr hin zu den Köpfen kommen. Weil ja, Diversität und alle 5 Jahre neu und Staggered Board und alles etc. bedeutet aber de facto, ich habe doch eigentlich einen regelmäßigen Wechsel in der Zusammensetzung meines Gremiums. Das heißt, ich habe auch ein regelmäßiges Thema eines Onboardings von neuen Gremienmitgliedern. Und Herr Professor Henning, können Sie uns 2, 3 Tipps geben, 2, 3 Best Practices für das Onboarding neuer Mitglieder in einem bestehenden Gremium?
Sehr gerne. Das Thema Köpfe gefällt mir natürlich sehr gut und ich habe es ganz am Anfang ja auch schon gesagt, ein Thema, wo ich mich jetzt auch in der neuen Tätigkeit intensiv mit beschäftige. Früher war es ja noch so, man hat das zumindest so gehört vor meiner Zeit, wenn ein neues Aufsichtsratsmitglied kam, hör dir erstmal so die ersten Sitzungen an, guck das alles mal und nach einigen Monaten, vielleicht nach einem Jahr bist du dann voll dabei. Das geht heute alles gar nicht mehr. Man muss heute schon am ersten Tag den Stand haben, sage ich immer, den ein Aufsichtsratsmitglied hat, was schon einige Jahre dabei ist. Und deshalb ist es eben wichtig, im Vorfeld schon das Onboarding anzufangen, also frühzeitig, wenn ich weiß, ich bin vom Nominierungsausschuss vorgeschlagen, vom Aufsichtsrat für die HV-Agenda vorgeschlagen als neues Mitglied, dann kann ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon das Onboarding beginnen. Muss nicht erst warten, bis die HV das tatsächlich beschlossen hat. Dann kann ich eine Vertraulichkeitserklärung machen, weil mir die gesetzliche Vertraulichkeit der 116 noch nicht unterliegt. Und dann müssen Sie aber ganz genau sehr individuell mit dem Aufsichtsratskandidaten und zukünftigen Mitglied dann sprechen. Wo kommt man her? Wo ist das Thema? Weil jeder bringt was anderes schon mit, aber überall gibt es auch noch Themen, die noch nicht so bekannt sind. Und ich habe das viel gemacht aus der Unternehmenssicht. Man kann es nämlich auch aus der Sicht des neuen Mitglieds machen, gibt also beide Perspektiven. Das eine ist, welche Unterlagen sollte man unbedingt lesen? Wie weit sollte man zurückgucken? Habe ich häufig gesagt, mal so ein Jahr wäre schon sinnvoll. Aber das mag manchmal auch nicht reichen, weil es gibt Beschlüsse des Aufsichtsrats, die liegen 2, 3 Jahre zurück und haben noch eine dramatische Auswirkung auch für die Zukunft. Die sollte man dann eben auch kennen. Die müssen einem auch näher gebracht werden. Das kann ja das neue Mitglied nicht wissen, wo ist das alles. Und man kann auch nicht wochenlang Unterlagen lesen. Deshalb sind auch Gespräche mit Aufsichtsratsmitgliedern, mit Vorständen sehr, sehr wichtig. Aber im Onboarding-Prozess gibt es auch die Möglichkeit, vor Ort außerhalb der Zentrale in der Produktion einfach mal einen Eindruck vom Unternehmen besser zu gewinnen. Und deshalb kann das sehr unterschiedlich sein. Die Bankenwelt ist da sehr stark reguliert, wo ich herkomme. Da hieß es immer, innerhalb von 6 Monaten muss das abgeschlossen sein, weil dann die BaFin oder die EZB auch noch so einen Bankenführerschein ausstellt. So ist es zumindest bis heute. Und deshalb ein gutes Programm aufsetzen, was je nach Funktion im Aufsichtsrat auch unterschiedlich ist. Wird man Prüfungsausschussvorsitzende oder der oder einfaches Mitglied oder in einem anderen Ausschuss, sehen die sehr unterschiedlich aus.
Also es braucht auf alle Fälle einen strukturierten Onboarding-Prozess, der über eine bestimmte Dauer geht, in unterschiedlichen Phasen mit wahrscheinlich unterschiedlichen Vertraulichkeitsstufen aus Sicht des Unternehmens, wo man gewährleisten muss, dass das neue Aufsichtsratsmitglied möglichst ajour ist in der trotzdem bestehenden Informationsasymmetrie, wie wir sie am Anfang angesprochen haben. Lassen Sie uns mal den Blickwinkel auf den Kandidaten oder die Kandidatin werfen. Also wenn ich jetzt berufen worden bin, ich weiß, am 2. März ist meine erste Aufsichtsratssitzung. Was würden Sie mir empfehlen, welche Vorbereitungsschritte ich machen sollte für diese erste Aufsichtsratssitzung?
Also selbstverständlich mal die unternehmensinternen Dokumente lesen, also Aufsichtsratsprotokolle, Ausschussprotokolle lesen, auch sich mit dem Wirtschaftsprüfer zum Beispiel, dem Abschlussprüfer mal zusammenzutun, weil so Prüfungsberichte von vor einem Jahr, das ist viel Papier, viel wichtiger ist, sich da auch durchführen zu lassen und nicht nur alles alleine zu lesen, kann man natürlich auch im Vorbereitenden machen. Also Gespräche und Unterlagen, glaube ich, wichtig, einen Zeitplan aufsetzen, so haben wir das immer gemacht, auch die Bedürfnisse des einzelnen Mitglieders anzusprechen und die Vorkenntnisse genau zu kennen. Kommt man aus dem Ausland, ist es nochmal was anderes, als wenn man schon sehr viel Aufsichtsratserfahrung im eigenen Land gesammelt hat und schon in verschiedenen Gremien war oder noch ist. Oder wenn man auch noch Vorstand ist, das kommt sehr individuell drauf an. Aber wenn Sie sagen eben März, da würde ich frühzeitig anfangen, einen Plan machen. Und die verschiedenen wichtigen Funktionen, da gehört selbstverständlich der Vorstand dazu, da gehört der Abschlussprüfer dazu, auch ein paar Funktionen unterhalb des Vorstands im Unternehmen zu sprechen, dass man einfach betont bekommt, was sind gerade die kritischen Themen in diesem Unternehmen, was sind die strategischen Themen im Unternehmen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man dann auch schnell folgen kann.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich als neues Mitglied auch aktiv selber um die Informationsversorgung kümmert, weil natürlich kann man einfordern, aber wenn ich jetzt nicht die richtigen Informationen bekomme, dann habe ich sie halt nicht. Und ich glaube, man muss da auch selbstständig aktiv sein, weil heute ja auch sehr, sehr viel öffentlich zugänglich ist, trotz aller Vertraulichkeitswahn. Ob das Branchennachrichten sind, ob das Publikationen sind, ob das die Vorträge vom Vorsitzenden sind, der dauernd überall rumläuft und präsent ist und. Also ich glaube, es muss eine gegenseitige aktive Handlung sein, dann habe ich ein gutes Onboarding und dann bin ich relativ gut vorbereitet für meine erste Aufsichtsratssitzung, was immer dann passiert. Lassen Sie uns mal noch das Zauberwort, was wir jetzt ungefähr 36 Mal benutzt haben, Protokoll, nochmal vertiefen. Ja, Protokollierung von Sitzungen ist wichtig, weil sie ja hinterher von allen möglichen Leuten gelesen wird, auch für die Haftung vielleicht später von Bedeutung sind. Können Sie uns mal helfen? Es gibt gute Protokolle und schlechte Protokolle. Was sind denn so die Mindeststandards für ein gutes Protokoll? Was muss eingehalten werden?
Also da könnte ich es mir einfach machen und sagen, das, was im Gesetz drin steht, aber das ist nicht das, was Sie zu Recht nicht hören möchten. Sondern ich glaube, was wichtig ist, es gibt ja verschiedene Arten von Protokoll. Man kann ein Wortprotokoll machen, man kann Verlaufsprotokoll machen, Ergebnisprotokolle, wie Sie das Letztere ist eher im Vorstand zu sehen. Es ist, glaube ich, meines Erachtens ein wichtiges Beweisdokument, weil die Verfahren, die nachher vor Gericht gehen, Haftungsthemen, andere, da wird als erstes herausgefordert, zeige mir doch mal alle Protokolle. Und was nicht im Protokoll drinsteht, war dann wohl auch nicht Teil dieser Sitzung und wurde auch nicht diskutiert. Bei Protokollen kann man selbstverständlich auf die ganzen Sitzungsunterlagen verweisen. Das muss nicht alles nochmal im Protokoll drinstehen. Ich halte es für sinnvoll, das Protokoll mit allen Sitzungsunterlagen sozusagen zu einer Einheit zu machen. Was aber insbesondere aus Sicht des Aufsichtsratsmitglieds auch wichtig ist, wenn man Anmerkungen gemacht hat, Fragen gestellt hat, gerade bei kritischen, schwierigen Themen, dass sich das im Protokoll wiederfindet, dass man eben auch deutlich macht, wie hat der Aufsichtsrat den Vorstand überwacht bei bestimmten Themen, was sind Follow-ups, was sind genaue Themen dazu. Das sollte auf jeden Fall drin sein und vielleicht auch hier das Thema KI nochmal kurz angesprochen. Es wird gerade sehr viel diskutiert. In dem Fachausschuss beim ADA, den ich leite, diskutieren wir das Protokollerstellung per KI.
Genau, bin da im Moment, etc.
Ja, ich bin da im Moment noch sehr, sehr kritisch, weil das würde A bedeuten, die KI muss ja irgendwoher die Informationen bekommen. Das heißt, sie stellen ein Mikrofon in den Raum und alles wird genau aufgezeichnet. Da gibt es zwei Downsides, finde ich. Das erste ist, wenn ich genau weiß, dass meine Fragen als Aufsichtsrat oder Anmerkungen wörtlich aufgezeichnet werden, das könnte meines Erachtens die Diskussionskultur ziemlich verändern, weil ich möchte ja nicht eine blöde Frage stellen, die dann auch wörtlich festgehalten wird von der KI. Und dann ist die KI jemand, der dann dem Protokollführer einen Vorschlag zuschickt. Das geht irgendwelche digitalen Medien, wahrscheinlich per E-Mail. Sie haben das in Systemen drin und das ist eben auch ein Haftungsrisiko. Das müssen wir noch lösen. Ich glaube, KI und Protokollerstellung ist kein Widerspruch. Aber im Moment ist man noch nicht so weit, an welcher Stelle man da viel effizienter noch werden kann. Weil ein Protokoll soll vor allem, und das ist Ihre Frage, ja auch im Unternehmensinteresse Vorstand und Aufsichtsrat schützen und keine Angriffsfläche bieten, wo es nicht notwendig ist oder wo was falsch verstanden worden ist, sei es von der KI oder dem Protokollführer.
Ja, also wichtig ist auch das, was Sie gerade noch mal erwähnt hatten, das einzelne Mitglied sollte feststellen, ob es seine Anmerkungen und seine Probleme im Protokoll wiederfindet. Was dann natürlich bedeutet, dass jedes Aufsichtsratsmitglied gut beraten ist, wenn es während der Sitzung sein eigenes manuelles schriftliches Protokoll macht, was es mit nach Hause trägt und dann es hinterher mit dem offiziellen Protokoll abgleicht, ob es sich denn richtig wiederfindet, so wie es sich wiederfinden will.
Herr Butter, absolut richtig. Eigene Aufzeichnungen sind immer hilfreich, das ist klar. Und wenn Sie so sehen, wie so ein Protokollerstellungsprozess dann nach der Sitzung verläuft, Sie haben die nächste Sitzung erst in 4 Monaten oder noch später und dann wird kurz vorher das Protokoll verschickt und dann in der Sitzung genehmigt, da wissen Sie schon ganz häufig nicht mehr, wie war das eigentlich damals. Und das zweite Problem ist, Sie möchten dann auch nicht zu Beginn einer Sitzung, wenn es genehmigt wird, nochmal Ihre Anmerkungen 4 Monate später geben. Deshalb kann ich auch immer nur die Empfehlung geben. Und so kenne ich das von einigen Gremien, die sagen, das Protokoll muss spätestens 4 Wochen nach der Sitzung zur Verfügung stehen. Dann gucken Sie sich das als Aufsichtsratsmitglied an. Wenn Ihnen dann sofort was auffällt, bitte sofort die Anmerkung gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder dem Protokollführer machen und sagen, da habe ich einen Änderungswunsch. Darüber entscheidet ja dann der Sitzungsleiter, der das auch protokolliert, das Protokoll auch unterschreibt und nicht erst 4 Monate warten, um dann in großer Runde noch Anmerkungen zu machen. Weil das unterlassen, glaube ich, ganz viele, weil sie es gerade nicht in großer Runde machen wollen. Aber es ist ein wichtiges Dokument.
Aber Professor Henning, wenn ich in einem Unternehmen bin, wo nur alle 4 Monate Aufsichtsratssitzung stattfindet, da gibt es sowieso keine Probleme. Da läuft alles smooth durch. Da brauchen wir ein Protokoll. Wir müssen auf die Uhr gucken. Die Zeit rennt mit Ihnen hin. Und ich würde gerne noch mal einen anderen Blickwinkel werfen. Wir haben jetzt sehr viel über die interne Informationsversorgung gesprochen. Aber es gibt natürlich auch die sogenannte externe Informationsversorgung. Will sagen, Boards kommunizieren mit externen Stakeholdern. Und da gibt es ja nicht nur die Vertraulichkeitsfragen, sondern die Frage, über was spricht wer mit wem, wie weit ist da die umfassende und transparente Information überhaupt möglich oder sollte möglich sein. Was ist denn da so Ihre praktische Erfahrung? Wo entwickeln wir uns dahin?
Also Sie, wenn ich Sie richtig jetzt verstehe, Sie meinen das Aufsichtsratsorgan als Innenorgan, beziehungsweise der Aufsichtsratsvorsitzende, der zum Beispiel mit Investoren und etc. spricht, ja?
Aktionäre, Proxy Advisor, etc.
Das ist natürlich also sehr hilfreich. Ich kann die Diskussion vor einigen Jahren mich noch gut daran erinnern, wo insbesondere die Juristen sagen, das geht ja gar nicht. Ich glaube, das hat sich mittlerweile der Nebel gelichtet. Der Aufsichtsratsvorsitzende, der verprobt auf einer Governance Roadshow Themen wie Vorstandsbesetzung, Aufsichtsratsbesetzung, aber auch Vergütungsthemen mit wichtigen Investoren, Proxys, wie Sie angesprochen haben. Passt das? Ist das zeitgemäß? Gibt es noch Wünsche, andere Ideen? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass der Aufsichtsrat nicht nur nach innen arbeitet. Aber dafür steht der Aufsichtsratsvorsitzende. Bisher ist es unüblich, dass in Deutschland, es sei denn der Aufsichtsratsvorsitzende oder das Gremium genehmigt das ausdrücklich, andere Mitglieder auch nach außen kommunizieren. Das kann, da kann ich auch nur stark vorwarnen. Vielleicht ist es irgendwann der Prüfungsausschussvorsitzende noch, aber das muss kanalisiert werden, damit es nicht irgendwann in Außenverhältnis so aussieht, als würde man da mit verschiedenen Meinungen und Stimmen sprechen. Das geht gar nicht. Ansonsten ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Sie sehen viele Homepages, wo über Governance des Aufsichtsrats berichtet wird, über die Besetzung, das Kompetenzprofil etc., was der Kodex auch empfiehlt. Das hat deutlich zugenommen, sodass man eben als Aufsichtsrat auch über die Internetseiten oder den Jahresabschluss, die Erklärung zur Unternehmensführung, sehr gut darstellen kann, wie es dieser Aufsichtsrat besetzt, warum ist er so besetzt, wie schätzt der Aufsichtsrat manche Themen ein. Und am Ende gibt es ja auch noch den Bericht des Aufsichtsrats, der sehr viel nach außen kommuniziert. Ich glaube, das sind ganz wichtige Medien auch eben für die verschiedenen Stakeholder.
Ja, also ich bin da sofort bei Ihnen. Dieser alte Grundsatz, der Aufsichtsrat ist scheu wie ein Reh und verschwiegen und unsichtbar wie ein Uhu, sollten wir auch in der Zukunft beibehalten und alle, sage ich mal, Exzesse möglichst auch gleich abstellen in den jeweiligen Unternehmen, wenn es da jemand nicht halten kann. Das beobachten wir ja sehr stark bei den Aufsichtsräten in öffentlichen Unternehmen, wo ja über solche Dinge ja teilweise ganz anders gedacht wird. Aber lassen Sie uns in den letzten Minuten vielleicht noch ein paar Minuten verwenden auf diese Zentralfigur, die wir jetzt nun mehrmals angesprochen haben. Wenn wir über den Board of the Future reden, können wir, müssen wir auch über den Chair of the Future reden, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Zukunft. Wie würden Sie denn den zukunftsfähigen Aufsichtsratsvorsitzenden im Jahr 2030 beschreiben wollen, Herr Professor Henning?
Also der Aufsichtsratsvorsitzende hat ja wirklich eine Sonderrolle in vielfacher Hinsicht. Die wichtigste Rolle ist nicht nur innerhalb des Aufsichtsrats, sondern zum Vorstand, weil Sie wissen alle, der Aufsichtsrat arbeitet ja nicht fortlaufend wie der Vorstand. Insofern gibt es ein ganz wichtiges Tandem, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorstandsvorsitzende, die sich eben regelmäßig auch außerhalb der Sitzung abstimmen soll und Kontakt halten sollen, so wie es auch der Corporate Governance Codex vorsieht. Auf der anderen Seite, meines Erachtens, muss der Aufsichtsratsvorsitzende ein wichtiger Teamplayer sein, Führungspersönlichkeit sein, weil der Aufsichtsratsvorsitzende ist gesetzlich nicht geregelt, hat man immer schon mal versucht, ist aber bisher misslungen, weil das wichtigste Thema ist wieder Informationsasymmetrien. Man erfährt ständig etwas eben vom Vorstand, vom Vorsitzenden. was eine hohe Relevanz hat. Man ist Sounding Board zum Vorstand, wie es so schön heißt. Und gleichzeitig muss man sich überlegen, wie viele Informationen gibt man aus diesen Gesprächen an alle anderen Aufsichtsratsmitglieder oder an die anderen Ausschüsse, Ausschussvorsitzende spielen da eine wichtige Rolle, Prüfungsausschussvorsitzender weiter. Und man muss auf der einen Seite die Effektivität des Gremiums dabei, würde ich sagen, im Auge behalten, aber auch die Effizienz kann eben auch viel zu viel sein, kann auch zu wenig sein. Zweiter wichtiger Punkt, Aufsichtsratsvorsitzender prägt ja die Diskussionskultur auch des Gremiums. Also welche Diskussionen lässt man zu? Ja. Wie lange lässt man sie in der Sitzung zu? Also die Qualität der Beratung steht und fällt mit der Leitungsfunktion im Plenum. Auch die gleichzeitige Thematik, welche Ausschussvorsitzende gibt es noch? Da muss es auch regelmäßige Interaktion geben. Man sieht ja heute nicht nur einen weiteren Prüfungsausschussvorsitzenden, sondern wenn man noch mehr Ausschüsse hat, sieht man es gerade bei den großen Unternehmen, es gibt noch mehr Vorsitzende. Da muss letztendlich eine gute, vertrauensvolle Basis auch sein, um die Ausschüsse vorzubereiten, weil der Aufsichtsratsvorsitzende weiß im Zweifel auch mehr als die Ausschussvorsitzenden. Und vielleicht ein nicht zu unterschätzender Punkt ist halt auch das Thema vergangenheitsorientierte Kontrolle des Aufsichtsrats versus vorbeugende Überwachung oder Querstrich Beratung des Vorstands. Auch da hat der Aufsichtsratsvorsitzende ein Händchen drauf und muss ein gutes Verhältnis da irgendwie zu bekommen. Deshalb muss es eine starke Persönlichkeit sein, ausreichend Zeit haben. Man sieht einige Aufsichtsratsvorsitzende in großen Unternehmen, die ihre Vorstandstätigkeit deshalb aufgegeben haben, woanders, weil sie sagen, das geht zeitgleich gar nicht mehr. In der Bankenwelt muss man den Zeitaufwand auch schriftlich fixieren und dann sehen Sie eben, es ist nicht ganz so viel Arbeitsaufwand wie Vorstand, aber es geht schon ziemlich stark in die Richtung. Insofern auch da das Thema. Auf der anderen Seite hat der Aufsichtsratsvorsitzende, vielleicht noch ein letzter Satz dazu, Herr Ruther, ja auch keinen Kontrolleur. Wer kontrolliert eigentlich den Aufsichtsratsvorsitzenden? Dafür ist es dann eben wieder wichtig, eine intelligente, gute Effizienzprüfung auch zu haben.
Ja, das ist die Frage, wer ist der Wächter des Wächters? Aber zusammenfassend, ich gebe Ihnen recht, Tandem, Team, Kommunikationsfähigkeit, Diskussionskultur, das sind große Herausforderungen und Ansprüche an diese Persönlichkeit und die ist hoffentlich überall auch in dem richtigen Maße erfüllt. Ich habe eine Frage an Sie als den großen Praktiker, der ja nun seit fast 20 Jahren diese Szene im Detail beobachtet. Ist es immer noch üblich, dass das Büro des Aufsichtsratsvorsitzenden links vom Sekretärinnenbüro des Vorstandsvorsitzenden ist, der dann rechts sitzt? Oder ist heute mehr die räumliche Trennung dieser beiden Büros die praktische Erfahrung?
Also Herr Ruther, da bin ich echt überfragt. Ich habe so einige, aber ob das üblich ist, einige habe ich da im Visier. Ob das üblich ist, kann ich nicht sagen. Ich kann es nur sagen, da wo ich viele Jahre tätig war, da sitzt man nicht nebeneinander, aber man sitzt selbstverständlich auch nicht weit auseinander, damit man mal schnell auch die Köpfe zusammentun kann. Ja. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich.
Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja, wir sind fast am Ende. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die jeder meiner Gäste beantworten muss. Und Sie ganz besonders diese Frage. Also wenn einer die deutsche Aufsichtsratslandschaft kennt, dann Sie. Was gibt es für einen positiven, negativen Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance Landschaft, der Ihnen besonders aufgefallen ist? Und über den Sie was berichten können, der uns allen öffentlich zugänglich ist natürlich.
Ja. Wenn Sie mich so direkt fragen, Herr Ruther, vielleicht wundern Sie sich jetzt, ich würde das auch unter Aufreger dann noch packen, ist weiterhin das Thema künstliche Intelligenz. Das wird uns die nächste Zeit nicht loslassen. Ich vergleiche das mit der Einführung des Internets. Und auch da kann man sagen, kann künstliche Intelligenz vielleicht ein ganzes Board oder ein Boardmitglied ersetzen? Dazu werden wir, glaube ich, noch viel in den nächsten Jahren lesen und diskutieren können. Das ist für mich so vielleicht der Aufreger, weil ohne künstliche Intelligenz und sich da auszukennen auf den verschiedenen Stufen, geht es im Aufsichtsrat auch nicht mehr. Ich habe mal vor kurzem mit jemandem diskutiert, der sagte, in Asien ist das schon möglich, dass ein sozusagen ein Boardmitglied die KI ist. Da war ich doch irritiert, aber das wäre mein Aufreger für Sie heute.
Ja, ja, das war vor 3-4 Monaten, hatte ich das gelesen. Da hat ein amerikanischer Vorstandsvorsitzender die gesamten Unterlagen für die nächste Aufsichtsratssitzung vorher durch die KI laufen lassen und hat gesagt, welche 10 Fragen wird mein Aufsichtsrat mir stellen, wenn er dieses Material durchgearbeitet hat. Dann hat er das Material an das Aufsichtsgremium geschickt und bei der Sitzung hat er dann festgestellt, sie haben 8 von diesen 10 Fragen getroffen. Man hat dann gesagt, auf der einen Seite die Qualität meines Aufsichtsgremiums nicht schlecht, aber auf der anderen Seite, wozu brauche ich das Aufsichtsgremium? Das KI macht das alles in 2 oder 3 Minuten. Also es wird uns noch viel Veränderungen geben in allen Lebensbereichen, unter anderem auch im Aufsichtsrat. Herr Professor Henning, wir sind am Ende. Wir brauchen jetzt noch einen Schlusssatz von Ihnen. Kurz, prägnant, Subjekt, Prädikat, Objekt, ein Satz, der uns am Sonntag noch in Erinnerung ist, wo wir uns an dieses hervorragende Gespräch von heute erinnern. Welchen Satz wollen Sie uns mitgeben?
Ja, wenn er ganz kurz sein soll, wir hatten letzte Woche von der Management Alliance eine Alumni-Veranstaltung hier in Frankfurt und einen hervorragenden Vortrag und der endete damit, und vielleicht ist das ein gutes Motto für 2025, mehr Mut wagen.
Ach, wunderbar, mehr Mut wagen, das passt nicht nur in Aufsichtsgremien und für Aufsichtsgremienmitglieder, das passt auch insgesamt. Herr Professor Henning, recht herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ganz meinerseits, Herr Ruther, vielen Dank dafür.
Und recht herzlichen Dank auch an alle unsere Zuhörer und Zuschauer. Und wie immer Hinweis auf ergänzendes Lesefutter finden Sie in den zahlreichen Publikationen von Herrn Professor Henning. Sehen Sie auch in meine Kommentare im Chat zur heutigen Sendung. Oder auf Directors Academy Homepage, da sind zahlreiche Links zu dem heutigen Thema. Bleiben Sie mir alle gesund und zuversichtlich, genießen Sie die Weihnachtszeit und kommen Sie alle gut ins neue Jahr. Im neuen Jahr am 16. Januar geht es weiter, wie immer zur gleichen Zeit um 17 Uhr, dann mit Frau Dr. Susanne Höllinger, österreichische Multi-Aufsichtsrätin zum Thema Leadership im Aufsichtsrat. Auch Eigentümer und Vorstand brauchen Führung. Dankeschön, schönen Abend, kommen Sie alle gut nach Hause.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es wäre großartig, wenn Sie diese Folge bewerten und unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ihre Directors Academy.